Der heutige Predigttext ist aus der Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 12. Den ersten Bericht habe ich verfasst, lieber Theophilus, über alles, was Jesus von Beginn an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen hatte er sich nach seinem Leiden durch viele eindeutige Beweise lebendig gezeigt. Er ließ sich unter ihnen 40 Tage lang sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat in Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die zusammengekommen waren, fragten ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Er sagte aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, da standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten, »Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen.« Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, vom Berg, der Ölberg heißt, und nah bei Jerusalem liegt, nur einen Sabbatweg entfernt. Worte des lebendigen Gottes.
Wenn man christliche Feste nach ihrer Wichtigkeit ordnen würde, welches wäre bei euch ganz oben auf der Liste? Ich denke, bei so einer Frage muss man sich wahrscheinlich erstmal erinnern, was es eigentlich für Feste gibt. Es ist Weihnachten, genau, Ostern haben wir gerade schon gehört, Pfingsten natürlich und so weiter. Diesen Donnerstag, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, feiern wir Christi Himmelfahrt. Und ich weiß nicht, ob es einem als erstes eingefallen wäre. Vielleicht liegt es daran, dass Himmelfahrt immer donnerstags ist und nicht sonntags, das heißt, wir haben keine Gottesdienste. Oder vielleicht auch, dass es mit dem Vatertag konkurriert. Das ist natürlich auch etwas ablenkend. Aber mein Eindruck ist, dass Himmelfahrt in unserem Bewusstsein nicht unbedingt in der gleichen Liga spielt wie die anderen großen Feste. Heute wollen wir uns deshalb schon mal im Vorhinein die Bedeutung von Christi Himmelfahrt anschauen. Und hoffentlich werden wir dabei feststellen, dass es den anderen Festen in nichts zurücksteht. Gerade haben wir in der Lesung den Bericht von Lukas am Anfang der Apostelgeschichte gehört, in Vers 1. Da blickt er zurück auf das Lukas-Evangelium und er sagt darüber, er spricht davon als ersten Bericht. Und er sagt, den ersten Bericht habe ich verfasst, lieber Theophilus, über alles, was Jesus von Beginn an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Also die Apostelgeschichte setzt dort an, wo das Lukas-Evangelium aufhört und damit beginnt die Apostelgeschichte mit Christi Himmelfahrt. Und hier kommt das Wichtige. Alles, was in der Apostelgeschichte geschieht, geschieht deshalb, weil Jesus seinen rechtmäßigen Platz zu Rechten Gottes eingenommen hat. Alles, was hier in diesem Buch geschieht, geschieht deshalb, weil Jesus Platz genommen hat auf seinem Thron. Er regiert. Das Pfingstfest ist dafür der erste Beweis. Der Apostel Petrus sagt später im Endeffekt, weil Jesus sitzt, wo er sitzt, macht er das, was er macht. Oder macht er das, was ihr hier seht. Das Pfingstfest ist der Beweis, dass Jesus regiert. So gesehen ist es schwer bis unmöglich, die Bedeutung der Himmelfahrt zu überschätzen. Aber ich denke, das macht es auch umso leichter, dass wir Christi Himmelfahrt unterschätzen. Und wie wir heute sehen werden, gibt Christi Himmelfahrt Kraft den Kraftlosen, Mut den Entmutigten, Sicherheit den Verunsicherten und Würde den Niedrigen und den Erniedrigten. Schauen wir uns das der Reihe nach an. Also erstens, Christi Himmelfahrt gibt den Kraftlosen Kraft. Wir leben in einer Zeit, in der der christliche Glaube leicht schwach wirken kann und kraftlos. Die Zeit der großen Volkskirchen ist vorbei, des Christentums ist vorbei und damit auch die Zeit, in der christliche Werte in der Gesellschaft vorausgesetzt werden konnten, dominiert haben. Wir sind eine Minderheit. Und das katapultiert uns gewissermaßen zurück in die Anfangszeiten des Christentums, als die Christen auch in der Minderheit waren. Der christliche Glaube hat heute schlicht und einfach weniger Gewicht in unserer Gesellschaft, so wie damals. Und als Konsequenz dessen, woher wir kommen, kann man sich als Christ in dieser Gesellschaft leicht kraftlos fühlen. Aber wenn wir unsere Kraft aus der Größe und dem Gewicht einer Kirche gezogen haben, dann seien wir ehrlich, dann tut uns diese Korrektur sehr gut. Denn hier in der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Kraft, in der wir unserem Glauben leben sollen, nicht von einer vergänglichen Institution stammt. Die Kraft stammt von Jesus Christus, der in Herrlichkeit auf seinem Thron sitzt. Ich habe hier ein Zitat von einem christlichen Autor, der es so formuliert. Mal wieder so etwas länger, aber es lohnt sich. Der Glaube richtet seinen Blick auf seine Macht, also auf die Macht Christi. Auf ihr ruht unsere Macht und Stärke, unsere Macht und unser Ruhm gegen alle Gewalten der Hölle. Denn er ist in den Himmel eingegangen und hat das Gefängnis gefangen geführt, Epheser 4, Vers 8, hat unsere Feinde entmächtigt, sein Volk aber reich gemacht und überhäuft es noch alle Tage mit geistlichen Reichtümern. Das ist die Himmelfahrt. Er thront in der Höhe, um seine Kraft auch uns zuteil werden zu lassen, uns dadurch zu geistlichem Leben zu erwecken, in seinem Geiste zu heiligen, seine Kirche mit allerlei Gnadengaben zu zieren, sie unter seinem Schutz vor allem Schaden zu behüten, in seiner Kraft die wütenden Feinde des Kreuzes und unserer Seligkeit festzuhalten. Und so geht es dann noch weiter und weiter. Fühlst du dich kraftlos in deinem Glauben? Richte deinen Blick auf Jesus und seine Macht auf seinem Thron. In dem Zitat hier wird Epheser 4 genannt und das wollen wir uns genauer anschauen. Dort sehen wir nämlich zwei Dinge, die Jesus in seiner Macht für uns getan hat. Lesen wir aus Epheser 4 die Verse 7 und 8, die sind hier vor euch. Auf der nächsten Folie, hoffentlich. Genau. Dort heißt es, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist in die Höhe aufgefahren und hat die Gefangenschaft gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Jesus hat unsere Gefangenschaft gefangen weggeführt. Das heißt, er hat das weggenommen, was uns gefangen gehalten hat. Er hat uns befreit von den geistlichen Mächten, die uns von Gott weggehalten haben, die uns daran hindern, ihm allein zu dienen. Und er hat uns Gaben gegeben, damit wir nicht mit leeren Händen dienen müssen und aus eigener Kraft, sondern mit seinen Gaben. Der Glaube an den aufgefahrenen Jesus macht nicht schwach und kraftlos. Er gibt Kraft und befähigt uns zum Dienst. Manchmal können wir uns kraftlos fühlen, weil wir unseren Blick abschweifen lassen von dem, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Der Glaube richtet seinen Blick aber eben dorthin. Lasst uns das tun. Manchmal können wir uns auch kraftlos fühlen, weil wir unsere Gaben noch nicht entdeckt haben, weil wir gar nicht gesehen haben, mit was er uns eigentlich ermächtigt und befähigt. Oder weil sie einfach ungenutzt da liegen. Die Bibel verspricht dir aber, wenn du an Jesus glaubst, dann hat er dich befreit und er hat dir Gaben gegeben, um ihm treu zu dienen. Dafür steht die Himmelfahrt. Also sei nicht entmutigt, sondern sei ermutigt, deine Gaben zu entdecken und für ihn einzusetzen. Denn er regiert und er ermächtigt dich, er gibt dir Kraft. Und ich denke mir hier in unserem Gottesdienst, vielleicht lohnt sich da, wenn wir mehr über unsere gegenseitigen Begabungen sprechen. Wir Deutschen sind ja gut drin, den Fehler im anderen zu finden, das Haar in der Suppe. Ja? Aber ich denke, wenn wir den Blick richten auf die Gaben, die Gott dem anderen gegeben haben, dann ist das ein Weg, wie wir die Macht von Jesus anerkennen und ihn mehr verherrlichen können durch das, was er im anderen tut. Also blick dich um, vielleicht nicht jetzt, aber beim Abendessen, blick dich um und denk, welche Gaben entdeckst du unter denen, die um dich herum beim Abendessen sitzen? Und nur als Idee, warum sagst du ihnen das nicht sogar? Das kann vielleicht auf den ersten, im ersten Moment ein bisschen unangenehm wirken, wenn man den anderen hochlobt, aber ihr lobt ja nicht den anderen, sondern ihr lobt Jesus, weil er anerkennt, dass er dem anderen Gaben gegeben hat, die ihr bewundert. Ja, er bewundert nicht den anderen, er bewundert Jesus. Okay? Abendessen. Kleinen Haken im Kopf machen. Mehr über Gaben werden wir uns nächste Woche anschauen, wenn es um Pfingsten geht. Aber nun zum zweiten Punkt. Christi Himmelfahrt gibt entmutigten Sündern Mut und Zuversicht. Im Leben jedes Christen treffen zwei Todfeinde aufeinander. Auf der einen Seite das sündhafte Fleisch, das nach dem einfachen Prinzip handelt, ich zuerst. Und auf der anderen Seite der Heilige Geist, der unser Herz einnehmen will für Gottes selbstlose Liebe. Die sagt, du zuerst. Im Kreuz sagt Jesus nicht zu uns, ich zuerst, sondern du zuerst. Für dich lasse ich mein Leben, sagt Jesus. Und er tut es auch. Und deshalb wollen auch wir nicht sagen, ich zuerst, sondern Gott zuerst, mein Nächster zuerst. Aber im eigenen Leben stehen diese zwei Prinzipien eben oft in einem harten und gnadenlosen Kampf einander gegenüber. Und Rückschläge in diesem Kampf, die wir alle erfahren, die können uns mit der Zeit ganz schön entmutigen. Wie so viele andere Rückschläge im Leben auch. Die Himmelfahrt gibt aber eben entmutigten Sündern neuen Mut. Lasst uns dazu Hebräerbrief 9, Vers 24 anschauen. Dort heißt es, Christus ist nicht in das Heiligtum eingegangen, das mit Händen gemacht ist, das ein Gegenbild des Wahrhaftigen ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Wegen der Himmelfahrt kann Christus für uns vor Gottes Angesicht erscheinen, nicht als Ankläger gegen uns, sondern als Beistand für uns. Und das gibt uns Mut für dieses Leben, wenn wir entmutigt sind von unserer Sünde. Jesus steht vor Gott als Hohepriester. Und in Hebräer 4 heißt es dazu, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem genau wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde blieb. Und dann geht es etwas weiter unten weiter, dort wird impliziert, er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Jesus versteht unsere Schwachheit. Er fühlt genau, wie es uns ergeht. Und deshalb tritt er immer mit Verständnis vor dem Vater für uns ein. Bist du entmutigt von deiner Sünde? Jesus steht für dich ein. Warum? Wegen der Himmelfahrt. Und deshalb heißt es weiter in Hebräer 4, darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wenn wir entmutigt sind, gibt uns die Himmelfahrt von Christus, unserem Hohepriester, Zuversicht und frohes Vertrauen, heißt es hier, vor Gottes Thron. Drittens, Christi Himmelfahrt gibt den Verunsicherten Sicherheit. Ich denke, es ist kein Geheimnis, wir leben alle in einer Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen und gerade aus christlicher Sicht wirken manche Entwicklungen durchaus besorgniserregend, ob Ehe für alle, Gender, politische Korrektheit, Umwelt und Migration, die aktuellen Debatten können Verunsicherung hervorrufen, vor allem auch, weil sie mitunter in fast hysterischem Ton geführt werden und zum Teil ausdrücklich Angst und Panik erzeugen wollen. In einem Artikel zu Christi Himmelfahrt habe ich dazu folgenden Gedankenanstoß gefunden. Schaut mal, ob ihr dem zustimmt. Dort heißt es: Heute dienen gläubige Christen im Normalfall einem viel kleineren, also als dem wahren, Christus. Einem viel kleineren Christus. Uns gefällt seine Rolle als Tröster und Bewahrer. Aber wir ignorieren seine königliche Position als erobernder König. Oft sind wir uns der menschlichen Meinung bewusster als dem Anspruch Christi, wonach er absolute Macht über den gesamten Kosmos hat. Und vielleicht ist dieser kleinere Christus in unseren Köpfen am Ende nicht einmal mehr in der Lage, uns in unserer Verunsicherung Trost und Sicherheit zu schenken. Unabhängig davon, zu welchen Schlussfolgerungen wir in den verschiedenen Debatten unserer Zeit kommen, eins kann uns immer vollkommene Sicherheit schenken. Und das ist ein größerer Christus. Die Himmelfahrt bedeutet, Jesus regiert als König über diese Welt. Jesus hat Macht, diese Welt zu erhalten. Und er ist in der Lage, Gottes guten Plan in dieser Welt zu vollbringen. Und er wird es auch tun. Das bedeutet nicht, dass wir hier in dieser Gesellschaft und in den aktuellen Herausforderungen keine Verantwortung übernehmen sollten, sondern das genaue Gegenteil. Weil Jesus regiert, treten wir in diese Debatten selbstbewusst und mit Hoffnung ein. Wir tun es verantwortungsbewusst und ruhig, ohne in Hysterie zu verfallen. Denn unsere Zukunft ist nicht düster, wie uns manch einer einreden will. Und wir sollten die Furcht, die sich manchmal auch durch die Medien in unser Denken einschleichen kann, mit der Freude über den aufgefahrenen Christus im Himmel vertreiben. Unsere Zukunft leuchtet so hell wie die Sonne dort draußen. Wir brauchen uns nicht von Pessimismus gefangen nehmen zu lassen, denn Jesus regiert. Und wenn wir diesen großen Christus anbeten und ihn lobpreisen für seine Macht und Güte, dann hilft uns das, Hoffnung und Sicherheit bei ihm aufzutanken. Und das ist natürlich auch ein Signal an die Welt, wer hier regiert. Viertens, Christi Himmelfahrt gibt den Niedrigen und Erniedrigten Würde. Mit den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Grundgesetzes hat das Thema Menschenwürde gerade eine gewisse Aktualität in Reaktion auf 12 furchtbare und für viele Menschen entwürdigende Jahre in der deutschen Geschichte, lautet Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Staat ist verpflichtet, sie zu schützen und zu achten, was er ja auch im Großen und Ganzen ganz gut macht. Und dafür dürfen wir zu Recht dankbar sein. Aber was, wenn die Würde eben doch angetastet wird? Worauf ich damit hinaus will, ist Folgendes: Der Staat ist nicht Gott. Und selbst wenn er willens ist, die Menschenwürde zu verteidigen, dann ist er nicht immer dazu fähig. Als Christen folgen wir jemandem, dessen Würde mehr als nur angetastet wurde. Am Kreuz wurde Jesus Christus auf für uns unvorstellbare Weise erniedrigt und entmenschlicht. Das Neue Testament spricht deshalb oft von der entwürdigenden Schande des Kreuzes. Gar nicht mal so sehr vom Leid, sondern von der Schande des Kreuzes. Aber schaut, wo Jesus jetzt sitzt. Christi Himmelfahrt bedeutet, der am meisten Entwürdigte hat das höchste Amt und die größte Ehre im gesamten Kosmos empfangen. Und Epheser 1 sagt dazu: Durch die Kraft der Auferstehung hat Gott in Christus gewirkt, als er von den Toten auferweckt und ihn an seine rechte Seite in den himmlischen Welten gesetzt hat. Hoch über alle Fürstentümer, Gewalten und Mächte, über jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, alles hat er unter seine Füße getan. Jesus, heißt es hier, hat die höchste vorstellbare Würde empfangen. Gott hat die Erniedrigung am Kreuz nicht nur rückgängig gemacht, sondern umgekehrt in die höchste Würde. Nun ist das natürlich schön und gut, aber was hat das mit unserer Würde zu tun? Na, unmittelbar danach in Epheser 2 wird der Zusammenhang deutlich. Denn dort sagt die Bibel in Vers 6, nächster, Gott hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in die himmlischen Welten, in Christus Jesus. Nicht nur Jesus hat diese Würde empfangen, sondern wir mit ihm. Unabhängig von unserer Lage hier. Wir sind gemeinsam mit Jesus eingesetzt und an anderer Stelle nennt uns die Bibel Miterben von Gottes Reich. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Das heißt, egal welchen Status wir in unserer Gesellschaft haben, egal ob hoch oder niedrig, egal wie erniedrigt wie wir werden, niemand auf dieser Welt kann uns die Würde vor Gott nehmen. Die himmlische Würde, die Jesus mit uns teilt. Kein Mensch hat mehr Würde, als wir vor Gott haben. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben gibt, was du vielleicht als erniedrigend empfindest, was dir deine Würde nimmt. Manchmal verbockt man einfach was und das führt zu einer Demütigung und das kann ganz heilsam sein, auch wenn es nicht angenehm ist. Aber manchmal ist es auch total unverschuldet. Vielleicht eine Demütigung auf der Arbeit oder unter Freuden oder vielleicht auch der peinliche Wutanfall von deinem Zweijährigen im Supermarkt, weil er die Süßigkeiten an der Kasse entdeckt hat. Also die Eltern kennen das vielleicht. Aber es können natürlich auch die Witze und Sticheleien sein, die man sich von anderen anhören muss, weil sie wissen, dass man Christ ist. Und ich denke, im öffentlichen Raum sehen wir das mehr und mehr. Und wenn das passiert, oder egal was passiert, dann denk an die Würde, die du mit Jesus vor dem Thron Gottes hast. Deine Würde vor Gott kann dir niemand nehmen. Und egal wie erniedrigt du hier auf dieser Welt wirst, die Würde vor Gott ist die einzige Würde, die wirklich unantastbar ist, weil Gott selbst sie dir garantiert. Und so können wir wegen der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus erhobenen Hauptes durch dieses Leben gehen. Ja, wir werden Fehler machen. Ja, wir werden Demütigungen erfahren. Und wir wollen nicht arrogant sein, sondern demütig. Aber trotzdem können wir erhobenen Hauptes durch dieses Leben gehen, weil Gott unsere Würde garantiert. Das sind jetzt 4 Punkte. Und es gäbe mehr darüber zu sagen, welche Konsequenzen die Himmelfahrt für uns hat. Aber ich denke, diese 4 Punkte geben uns schon mal einen Überblick, wenn wir jetzt an den Anfang zurückkehren, nämlich zurück zur Apostelgeschichte. Ich hoffe, ihr habt sie noch offen vor euch. In der Apostelgeschichte sehen wir nämlich, wie diese Veränderungen unter den Jüngern von Jesus Christus wahr werden. Wir sehen, wie sie erhobenen Hauptes in die Welt hinausschreiten und von Christus erzählen, wie sie in der Kraft, die Jesus ihnen hier verspricht in Vers 8, hinausgehen und von Jesus erzählen. Dort heißt es ja in Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das hat viel mit Pfingsten zu tun. Aber Pfingsten geschieht nur deshalb, weil Jesus in den Himmel aufgefahren ist und alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Was bewirkt diese Kraft? In Vers 8 deutet es sich schon an. Dort sagt Jesus uns mit seinen eigenen Worten, wozu wir von seinem Thron her Kraft und Trost und Sicherheit und Zuversicht und Würde empfangen. Er sagt, ihr werdet Zeugen für mich sein. Zeugen. Zuerst meint Jesus mit Zeugen natürlich Apostel als Augenzeugen der Auferstehung, aber sie sind in ihrer Zeit nicht bis an die Enden der Erde vorgedrungen und in unserer Zeit sind wir die Zeugen. Und Jesus will nicht, dass wir kraftlos, mutlos und so weiter durch diese Welt schreiten. Er will nicht, dass wir das Ganze aus eigener Kraft schaffen, sondern er hat uns Gaben gegeben und er hat uns Stärke geschenkt, die wir brauchen, um unseren Dienst in dieser Welt, den Dienst als Zeugen, gehorsam zu verrichten. Wir bekommen sie, wie? Wir bekommen sie, wenn wir im Glauben zum Thron hinaufblicken, zum Thron von Christus und aus seiner Macht unsere Kraft schöpfen, indem wir sehen, wie viel Macht er hat, gewinnen wir Mut und Stärke und Zuversicht und Würde. Wenn du also kraftlos oder entmutigt bist, dann lass den Kopf nicht hängen, sondern schau nach oben, wo Jesus sitzt. Wenn dich Veränderungen in dieser Zeit verunsichern oder die Sorgen quälen, dann schau hinauf zu dem, der dir neue Gewissheit und Sicherheit schenkt. Wenn du dich erniedrigt fühlst, egal aus welchem Grund, dann denk an die Würde, die du mit ihm hast, auf dem Thron. Erinnere dich, dass sie auch deine Würde ist. Wir sind aufgerufen, Zeugen zu sein, und Jesus macht es möglich. Wir brauchen nicht verschämt von dem zu reden, der die Welt regiert. Und wir brauchen nicht unterwürfig den Mund zu halten, weil wir Erniedrigung fürchten. Gott ist es, der uns erhöht. Wer sich erniedrigt, der wird erhöht werden. Und wer sich selbst erhöht, vielleicht indem er den Mund hält, der wird erniedrigt werden. Demut soll natürlich immer unser Ziel sein, nicht Hochmut. Aber wir wollen nie unterwürfig durch diese Welt gehen. Denn unterworfen haben wir uns dem König, der über diese Welt regiert. Wir sind freie und geliebte Kinder Gottes. Aus der Himmelfahrt schöpfen wir Kraft und Trost, Sicherheit und Würde. Und wenn ich mir anschaue, was für ein Potenzial für unser Leben darin steckt, dann denke ich, wenn ich nur mehr im Glauben auf den verherrlichten Christus blicken würde, wenn wir doch nur mehr aus der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus heraus leben würden, was würde sich da verändern? Das Zitat am Anfang lautete so: Der Glaube richtet seinen Blick auf seine Macht. Auf ihr ruht unsere Kraft und Stärke, unsere Macht und unser Ruhm gegen alle Gewalten der Hölle. Denn er ist in den Himmel eingegangen und hat das Gefängnis gefangen geführt, hat unsere Feinde entmächtigt, sein Volk aber reich gemacht und überhäuft es noch alle Tage mit geistlichen Reichtümern. Er thront in der Höhe, um seine Kraft auch uns zuteil werden zu lassen, uns dadurch zu geistlichem Leben zu erwecken, in seinem Geiste zu heiligen, seine Kirche mit allerlei Gnadengaben zu zieren, sie unter seinem Schutz vor allem Schaden zu behüten, in seiner Kraft die wütenden Feinde des Kreuzes und unserer Seligkeit festzuhalten. Lasst uns dieses Potenzial nicht verschwenden, sondern lasst uns den Blick auf seine Macht richten, die er an Himmelfahrt bekommen hat. Lasst uns beten, dass diese Realität von Jesus auf dem Thron durch unser Zeugnis auch für andere sichtbar wird Das beginnt damit, dass wir Gott in unserem Leben und in unseren Gottesdiensten voller Kraft und voller Mut loben und preisen. Wir wissen, das, was er uns geschenkt hat, das ist unantastbar. Und mit dieser Haltung wollen wir einladen, dass alle um uns herum einstimmen in Lobpreis und Anbetung für unseren Herrn Jesus Christus. Werden die anderen den Unterwürfigen folgen wollen? Nein. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir erkennen, was die Himmelfahrt für uns bedeutet. Ihm zur Ehre, nicht uns zur Ehre. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir preisen dich für deine große Macht und Stärke. Und wir preisen dich für Himmelfahrt, dass ein Mensch, einer von uns, seinen Platz zur Rechten des Vaters eingenommen hat. Und wir bitten dich, lass uns dorthin blicken, damit wir von dort Kraft und Zuversicht und Mut und Würde und neue Hoffnung finden. In Jesu Namen. Amen.